It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir machen weiter. Heute setzen wir unsere Division-Previews in Vorbereitung auf die neue NFL-Saison fort, denn in 7 Wochen geht's ja schon wieder los. Nachdem wir euch vor 2 Wochen in den hohen Norden entführt haben, geht's heute in den wilden Westen. Wie bereits die Pet Shop Boys sangen, Go West, life is peaceful there, go West in the open air. Gern geschehen mit dem Ohrwurm. Heute thematisieren wir also die AFC West und die NFC West, die Chiefs, die Broncos, die Chargers und die Raiders sowie die 49ers, die Seahawks, die Rams und die Cardinals. Wie gut ist euer Team in 2024? Wer ist euer X-Faktor? Wir sagen es euch. Wir, das sind heute am Tag der sauren Süßigkeit, Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Hallo, Kutsche. Danke für diese Einlage. Es war sehr schön. Es hat auch gleich beim ersten Take funktioniert.
Ja. Du bist doch auch noch Pet Shop Boys Generation, oder?
Ja, ja. Ich dachte jetzt kurz, du sagst Fan. Aber Generation schon, ja. Durchaus.
Ich bin auch durchaus ein Fan gewesen früher.
Kommt drauf an.
Fragen wir das auch bei Jan vom Kicker ab. Moin Jan.
Moin Kutsche. Ich hätte passend zur heutigen Folge noch West Side Story im Angebot, aber wenn ich jetzt auch anfange zu singen, dann haben wir gar keine Hörer mehr. Von daher überlasse ich das lieber dir.
Vielleicht möchte Konsti vom Kicker da ja nochmal reinspringen. Moin Konsti.
Das einzige Mal, dass ich singe, ist, wenn ich ein paar Kaltgetränke intus habe und in der Karaoke-Bar sitze. Ansonsten lass auch ich das eher sein.
Na gut, dann verratet mir noch, Detti, fang du mal an, deine lieblingssaure Süßigkeit?
Diese Pommes, also diese Pommes, diese Gummipommes, kennst du die Gummipommes? Wie heißen die? Ja, Pommes.
Saure Pommes.
die sind top, ja.
Jan, Konsti, habt ihr auch noch irgendwas Süßes,
diese Apfelringe waren saure absolut Premium.
Schließe ich mich an.
Gut. Haben wir die wichtigsten Sachen schon mal geklärt? Noch einmal einleitend, falls ihr den Beginn unserer Division Previews vor 2 Wochen nicht gehört habt. Für mich persönlich ist ein X-Faktor ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, von dessen Leistung letztlich maßgeblich abhängt, ob eine Mannschaft dauerhaft Erfolg hat in einer Saison oder nicht. Detti, gibt es da eurerseits Einsprüche, grundlegende Differenzen?
Nee, wie wir es in der letzten Folge auch schon besprochen haben. Also entweder so das letzte fehlende Puzzleteil, um den großen Wurf zu landen, oder wie du schon sagst, ein Spieler oder ein Koordinator, der dazu führt, dann letztlich, ob die Saison ein Erfolg wird oder ob man diesen Schritt eben dann nicht macht.
Gut. Dann würde ich sagen, starten wir rein in die AFC West mit dem Titelverteidiger, den Chiefs. Die übernimmt Jan heute. Wie immer haben wir euch am Montag vor unserer Folge auf Instagram gefragt nach eurem Input. Das machen wir immer auf der Instagram-Seite des Kicker und später dann auch auf der Instagram-Seite der Footballerei. Shiggy 145 hat uns da geschickt Mahomes als X-Faktor. Danke dafür, aber du musst wissen, wir klammern Quarterbacks aus, weil die sind so oder so X-Faktoren und über die reden wir so oder so. Tim Planer hat auch Patrick Mahomes geschrieben, aber auch noch Luis Rhys-Zemmet. Und dann haben wir noch Quirin.h-, der hat die Chiefs Wide Receiver genannt, Jan. Schlägt er da bei dir vielleicht in dieselbe Kerbe?
Absolut, das sind Namen, gerade die Wide Receiver, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe mich dann auf einen festgelegt, und zwar auf Rashee Rice. Es ist den meisten bekannt, man muss es trotzdem nochmal kurz erklären. Er war in ein illegales Autorennen verwickelt. Er wird jetzt angeklagt wegen Körperverletzung. Da geht es noch um Drogenbesitz, da geht es noch um einen weiteren Vorfall in einem Nachtclub. Er wird jetzt auf mehrere Millionen Dollar verklagt. Also der hatte in der Offseason sehr viel im Kopf, aber nicht unbedingt Football. Es sind seine persönlichen Angelegenheiten, aber es hat dennoch einen Impact auf das Team. Er hat letztes Jahr knapp 1000 Yards gehabt. Er hatte 7 Touchdowns. Er war neben Travis Kelce die einzige verlässliche Passstation. Er hat gerade bei Third Downs, bei den kurzen Pässen, hat er immer wieder die Drives am Leben erhalten. Und da müssen sich die Chiefs jetzt überlegen, wird er gesperrt? Wenn ja, wie lange wird er gesperrt und wie kann man ihn ersetzen? Sie haben Marquise Brown dazu geholt in der Offseason, aber der sollte ja eigentlich nicht Rashee Rice ersetzen, der sollte eigentlich als zusätzliche Waffe fungieren. Genauso Xavier Worthy, der mit der schnellsten Combine-Zeit überzeugt hat im Draft, aber auch der sollte ja eine zusätzliche Waffe sein. Und da stellt sich natürlich für mich die Frage, was machen die Chiefs, wenn Rice eventuell länger zusehen muss oder vielleicht sogar die ganze Saison? Also ein Urteil steht noch aus, einmal auf der gerichtlichen Seite, aber natürlich auch, wie reagiert die NFL?
Ja, also ich sag mal so, diese, wie du schon sagst, Worthy und Hollywood Brown, die beiden kleinen Receiver mal wieder, die sie da dazugeholt haben. Also rein was die Körperlichkeit betrifft, ist Rashee Rice, könnte schon Ex-Receiver spielen, Outside ist aber letztlich nicht seine Stärke. Seine Stärke sind die Yards after the catch. Und ich glaube, das wird er auch weiterhin spielen. Sollte er spielen. Ich gehe davon aus, dass er spielt. Es gab ja dann neben diesem Autorennen eben noch so eine Körperverletzungsgeschichte. Da hat er anscheinend einen Fotografen zusammengeschlagen. War jetzt nicht so dramatisch für den Fotografen, aber das ist auch noch ein Ding, was eben über ihm schwebt. Aber die juristischen Mühlen mahlen bekanntlich langsam. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er 2024 nochmal spielen wird. Wenn, dann im Slot. Ich denke, das ist seine Stärke. Und dann hast du outside eben zwei eher kleinere Receiver mit Worthy und Brown, die aber sehr viel Speed haben. Und wenn man das betrachtet und dann davon ausgeht und sich die Vergangenheit anschaut, dass Patrick Mahomes vielleicht sogar jetzt die größte Qualität im Receiver-Room hat in seiner Karriere, war, glaube ich, auch notwendig. Es war ja immer so ein großes Thema. Was machen die Chiefs mit ihren Receivern seit Jahren? Und es ist ja schon so, klar, die Chiefs haben letztes Jahr den Super Bowl gewonnen, aber sie hatten im Vergleich zum Jahr davor deutlich weniger Punkte pro Spiel erzielt. Also die Offense war, glaube ich, schon verbesserungswürdig. 2022 waren es 29 Punkte im Schnitt pro Spiel und in der letzten Saison knapp 22. Also ich glaube, da gab es schon noch Raum für Verbesserung, oder Konsti?
Mit Sicherheit, aber ich denke, es spricht trotzdem für sich, dass du, solange du dieses, oder anders formuliert, die Chiefs haben einfach dieses Selbstverständnis in sich drin, dass große Teams mit vor allem großen Quarterbacks haben und auch großen Trainern, ist es eigentlich im Endeffekt fast schon egal, wer da auf dem Feld steht. Unser Quarterback findet immer irgendwie eine Lösung, seine Leute zu finden. Von daher sehe ich jetzt auch nicht das Riesenproblem, selbst wenn Rice am Ende raus wäre oder gesperrt wäre, weil er hat es ja letztes Jahr gezeigt, dass er auch mit einem Kadarius Toney weit kommen kann. Von daher würde ich schon sagen, jetzt mit Worthy vor allem, von denen ich auch schon ein großer Fan inzwischen bin, mit dem sein Speed, Marquise Brown, der ja auch jetzt über die Jahre in der NFL schon gezeigt hat, dass er kein ganz schlechter Receiver ist, hat er eh schon Anspielstationen. Kelce sowieso, klar, das wird nach wie vor auch die wichtigste Waffe im Passspiel bleiben. Solange du Patrick Mahomes als dein Quarterback hast, hast du immer das Vertrauen, hey, wir können in jedem Spiel was reißen. Daran wird sich auch im kommenden Jahr nichts ändern. Also egal, ob Rashee Rice im Endeffekt auf dem Feld steht oder nicht.
da gehe ich tatsächlich nur teilweise mit. Ich finde, der Super Bowl-Sieg, der überstrahlt das am Ende so ein bisschen. Ich fand, in der Regular Season hatten sie schon ihre Probleme. Es war immer wieder das Thema, diese Drops, dass außer Rice und Kelce die anderen nicht wirklich performen. Jetzt hatte dann Mecole Hardman den entscheidenden Touchdown, hat verlängert, wird jetzt gefeiert, aber da war halt nicht so viel von den anderen Receivern zu sehen. Und da finde ich, trotz einer kreativen Offense, trotz Patrick Mahomes als Hexer hatten sie da schon phasenweise ihre Probleme und sahen in der Offensive definitiv verwundbar aus und auch teilweise frustriert. Also wenn da jetzt noch Rashee Rice länger wegbrechen sollte, bin ich gespannt, wie sie das auffangen werden.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass er nicht wegbricht, erstmal zumindest. Ich glaube, bei Patrick Mahomes muss man schon auch beachten, dass wenn du ihm Zeit gibst, dann ist es wirklich egal, wer da rumrennt. Und dann nehme ich irgendeinen mit weißen Turnschuhen von der U-Bahn und sage, komm, stell dich rein, wir haben Patrick Mahomes, wenn er die Zeit bekommt. Und das ist für mich auch noch ein X-Faktor in der Offense, ist halt die O-Line. Und wenn du dir ansiehst, okay, sie haben letztes Jahr für Right Tackle Jawan Taylor sehr viel Geld ausgegeben, 4 Jahre, 80 Millionen. Dem ist er nicht ganz gerecht geworden. Auf der anderen Seite hattest du Donovan Smith, das war so ein Einjahresdeal, der ist jetzt nicht mehr da. Und die große Frage ist eben, zum einen auf der rechten Seite, wird Taylor seinem Vertrag gerecht? Und zum anderen, wer spielt überhaupt Left Tackle auf der anderen Seite? Und wer wird der Nachfolger von Donovan Smith? Und da haben sie sich jetzt keinen großen Namen geholt. Das wird jetzt so ein Battle im Training Camp. Wird interessant natürlich, aber es ist halt die Blindside des besten Quarterbacks der NFL. Vanya Morris, Lucas Niang, Rookie Kingsley, Sua Mataya, den sie dann in der zweiten Runde geholt haben. Also einer von denen wird es wohl werden, aber es sind halt 3 Fragezeichen. Mal sehen, aber gut, Andy Reid wird da schon was einfallen, glaube ich.
Apropos 3, abschließend zu den Chiefs gefragt, Jan. Also wir reden hier über die Mannschaft, die die letzten beiden Jahre den Super Bowl gewonnen hat, die Übermannschaft. Sind die Chiefs denn auch in der NFL-Saison 2024 für dich persönlich die Nummer 1, die Mannschaft, die es zu schlagen gilt?
Ja, sind sie.
Ich habe kurz noch eine Frage.
So ausführlich wollte ich es gar nicht.
Bevor man das beantworten kann, finde ich, muss man sich schon die Frage stellen, wie können sie den Verlust von Legarius Sneed auffangen in der Defense. Ne? Also wir haben jetzt über die Offense gesprochen. Sneed fehlt jetzt, ist ein Tennessee Titan, wie übrigens auch seit kurzem Jamal Adams. Aber da kommen wir dann in der nächsten Folge drauf, wenn wir uns über die Südteams unterhalten. Trent McDuffie, klar, der ist safe, der wird dann wahrscheinlich nicht mehr im Slot spielen, sondern outside. Und dann hast du halt noch Jalen Watson, Joshua Williams, waren alles Rookie-Draft-Picks 2022. Das sollte schon passen, aber wenn dir halt so ein Star-Cornerback fehlt, muss auch erstmal aufgefangen werden, sagen wir es so.
Also ich kann es auch gerne nochmal ausführlicher erklären. Sie haben letztes Jahr nicht ihre beste Saison gespielt, hatten nicht den besten Kader, haben trotzdem den Super Bowl gewonnen. Was am Coaching-Staff liegt, was an Mahomes liegt, für mich, wenn Rice spielen sollte, haben sie einen besseren Right-Receiver-Core als letzte Saison. Also haben sie da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Klar, Cornerback-Position gehe ich komplett mit. Muss man sehen, wie sie das auffangen. Aber es ist ja eben nicht nur die Offensive, es ist ja eben auch die Defensive, die gerade im Playoff-Run unfassbar überzeugt hat. Für mich ist es das Team, was du erstmal schlagen musst.
Die Teams, die die Chance haben, die Chiefs in der Regular Season zweimal zu schlagen, über die sprechen wir jetzt. Schon mal gesagt, am Ende der AFC West Preview von uns werden wir nochmal die Plätze 1 bis 4 ranken. Wir kommen zu den Chargers. Auch da haben wir überdurchschnittlich viel Post von euch bekommen auf unsere Instagram-Story. SönkeFootball73 zum Beispiel schreibt Chargers Doppelpunkt Quentin Johnson und oder Josh Palmer. Braucht ein Breakout, ja. Chris Saub, Puka Nacua und Cooper Kupp sind für ihn die X-Faktoren. Und Block O10 Stafford mit Ausrufezeichen. Warum lacht ihr?
Das sind die Rams. Aber ist ja auch, man, ist ja LA.
Hast du völlig recht.
Ich habe kurz Angst. Ist auch LA. Ich hab kurz Angst gehabt, irgendwelche Blockbuster-Trades verpasst zu haben, aber.
Wieso habe ich denn jetzt die Chargers und die Rams miteinander gemischt?
Gut, jetzt wissen wir es ja für später zurück. Schon.
Sönke Football, ein Breakout hier. So, Konstantin, du hast die Chargers, die man ja auch leicht mal mit den Rams verwechseln kann. Wen hast du dir denn bei den Chargers rausgepickt?
Ich habe einen Blick auf der ihr komplett neu zusammengestelltes Coaching-Team geworfen. Natürlich als Head Coach, das ist der Name, der so bei den Chargers die ganzen Schlagzeilen in den letzten Monaten so ein bisschen für sich beansprucht hat, ist Jim Harbaugh. Nach 9 Jahren am College in Michigan kehrt er zurück in die NFL und krempelt jetzt einmal die Chargers um, die im letzten Jahr ja wirklich ein absolutes Katastrophenjahr hatten. Dazu hatten sie auch einen neuen Defensive Coordinator in Jesse Minter, der kommt Mithaber von Michigan. Aber die, dachte ich mir, lasse ich mal weg, weil die vor allem eine lange College-Vergangenheit jetzt in den letzten Jahren haben. Und schauen wir mal ein bisschen den Offensive Coordinator Greg Roman an. Der war von 2019 bis 2022 Offensive Coordinator bei den Ravens unter Trainer John Harbaugh, also dem Bruder von Jim Harbaugh, der bis heute ja Ravens Coach ist, hat Lamar Jackson damals 2019 zu seinem ersten MVP-Titel geführt, aber hat eben nicht nur mit dem einen Harbaugh eine Vergangenheit, sondern auch mit dem anderen Harbaugh. Die haben bereits bei den San Francisco 49ers zusammengearbeitet, davor auch im College bei Stanford. Die kennen sich also. Das ist eine ganz gute Grundlage. Greg Roman ist dazu dafür bekannt, dass er eben viel aufs Laufspiel setzt und das wird in dem Jahr auch nötig sein. Und da komme ich jetzt zurück auf das Fazit oder auf die vorgeschlagenen X-Faktoren aus der Community, weil du effektiv keine Wide Receiver mehr hast. Oder zumindest keine wahnsinnig guten Nummer 1 Receiver, nachdem der Keenan Allen, der zu Chicago gewechselt ist, und Mike Williams weggebrochen sind. Klar, die waren in den letzten Jahren sowieso ein bisschen verletzungsanfällig, aber damit hast du deine kompletten besten und leading Receiver der letzten, ich weiß ich wie vielen Jahre, ich habe es gestern noch nachgeschaut, aber es sind auf jeden Fall die letzten 6, 7 Jahre, dass immer mindestens einer von den beiden die Receiving Yards Kategorie bei den Chargers angeführt hat. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie ersetzen sie das? Wie gesagt, einerseits durchs Laufspiel, da haben sie lustigerweise, also die Chargers sind in diesem Jahr so ein bisschen die Ravens 2.0. Da haben sie mit Gus Edwards und J.K. Dobbins sich gleich mal 2 ehemalige Ravens geholt, die beide leider Gottes auch unfassbar verletzungsanfällig sind. Also Dobbins, Da kann man wirklich ein ganzes Buch drüber schreiben, was der Mann in den letzten Jahren verletzt war. Jetzt in der abgelaufenen Saison Achillessehnenriss, in den Jahren davor schwere Knieverletzungen. Bei Gus Edwards war es ein bisschen weniger. Der hatte nur in Anführungszeichen einen Kreuzbandriss in 21, der ihn dann aber auch noch einen großen Teil von der 22er Saison einfach rausgeworfen hat. Das ist das Laufspiel von ihnen. Dazu kommt, dass Justin Herbert, der natürlich als Quarterback wichtigster Mann in der Offensive, jetzt auch nicht der allerbegnadetste Runner ist. Dafür ein ganz ordentlicher sonst Quarterback, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Aber wie gesagt, die Running Backs der Chargers, in dem ja vor allem nach Austin Eckler, der weggegangen ist, sind eher so semi. Und dann hast du eben die 3 neuen Wide Receiver, 2 davon hast du ja auch schon kurz angesprochen, mit Joshua Palmer und Quentin Johnson. Und jetzt hast du meinen absoluten Favorite, der noch so ein bisschen, glaube ich, im kommenden Jahr eine wichtige Rolle in der Chargers Offensive spielen wird. Und das ist Ladd McConkey, ist der Zweitrunden-Pick der Chargers. In diesem Jahr Pick 34 gewesen. Das ist ein Spieler, der kann Justin Herbert das Leben sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach machen, weil er aus dem Slot kommt, ist relativ klein, aber ein unfassbar guter Route Runner, der sich auch auf den kleinsten Räumen freilaufen kann. Und da glaube ich, der wird unfassbar wichtig sein im kommenden Jahr, weil eben die große Qualität von einem Keenan Allen oder einem Mike Williams einfach nicht mehr da ist.
Also ich glaube, dass wir einen völligen Wechsel sehen werden, was den offensiven Ansatz bei den Chargers betrifft, weil anders kann es nicht sein mit Greg Roman und anders kann es auch nicht sein mit dem Mindset von Harbaugh, glaube ich, als Head Coach. Also Greg Roman war ja nicht nur bei den Ravens, Greg Roman war ja auch schon Offensive Coordinator bei den 49ers mit Harbaugh vor über 10 Jahren, zwischen 2011 und 2014. Und in diesem Zeitraum waren die 49ers, was die Rushing Yards pro Spiel betrifft, auf Platz 2 in der NFL mit knapp 140. In der Zeit bei den Ravens zwischen 2019 und 2022 haben sie die Liga weit angeführt mit 175 Rushing Yards pro Spiel. Natürlich, bei den Ravens ist der Faktor Lamar Jackson zu beachten bei dieser Statistik. Und bei den 49ers war es Colin Kaepernick. So, also Greg Roman hat natürlich mit sehr mobilen Quarterbacks immer gut funktioniert. Dementsprechend lauflastig waren diese Systeme dann auch. Auch keine Überraschung. Man lässt das spielen, was der Qualität und dem Talent der beteiligten Spieler betrifft, ist klar. Justin Herbert hat letztes Jahr, glaube ich, mal in dem Spiel 73 Rushing Yards gegen Green Bay. Also Er musste es bis jetzt, es war als Pocket-Passer bis jetzt bekannt. Ich glaube, er könnte aber durchaus mobiler sein, als man ihm zutraut oder man das bis jetzt gesehen hat. Und was diese Running Backs betrifft, ich sag nur Kimani Vidal, das wird nicht lange dauern. Das ist ein Rookie-Sleeper für alle Fantasy-Footballer. Kimani Vidal, der wird, glaube ich, über kurz oder lang der Haupt-Running Back in dieser Offense sein. Ich glaube nicht, dass Gus Edwards noch viel im Tank hat und J.K. Dobbins, hast du schon gesagt, ist, glaube ich, zu oft zu schwer verletzt gewesen. Und was man sagen muss, die O-Line bei den Chargers. Rashawn Slater links, Joe Alt, der Rookie, rechts, dazu Zion Johnson, der Left Guard, das war alles First-Rounder. So, und wenn du diese Voraussetzungen hast, mit einem Quarterback, der dann davon profitieren kann, eine Defense zu überraschen, die sich auf einen Lauf einstellen muss, darum geht's ja immer, dann glaube ich, kann das ganz gut aussehen, oder? Was sagt ihr?
Für mich muss man zwei Sachen festhalten in dieser Offseason. Erstens, die Chargers haben ihr Fenster mit einem guten Quarterback und mit guten Wide Receivern ganz klar verpasst, Jahre verschwendet. Durch Verletzungen, durch schlechten Gameplan etc. Da hätten sie viel mehr reißen müssen in den Playoffs, als sie es eigentlich getan haben. Und für mich ist der zweite Punkt, sie arbeiten jetzt ein bisschen gegen den Trend. Eigentlich Running Backs, Run Game immer irrelevanter. Jetzt müssen sie gezwungenermaßen, weil sie eben nicht die Anspielstation haben, viel mehr aufs Run-Game setzen. Könnte natürlich auch aufgehen, wenn sie sagen, ey, wir arbeiten ganz anders als der Rest der Liga. Dafür brauchst du natürlich auch die dominanten Running Backs. Da wird sich zeigen, wie die Verletzungen da eine Rolle spielen, wie viel da noch im Tank ist. Bin sehr gespannt. Komplett neue Chargers mit Greg Roman, mit Jim Harbaugh, wie sich das zusammensetzen wird.
Ich weiß, wir haben uns darauf geeinigt, nur einen X-Faktor zu machen. Ich habe leider gecheatet und habe noch einen kleinen zweiten als kleinen Neben-Side-Fact.
Extra-Wurst.
Ja, Skandal. Die Extra-Wurst muss ich spielen. Und zwar seit dem Umzug der Chargers von San Diego nach Los Angeles zurück, hatten sie ihr Headquarters und ihre Team-Facility immer in Orange County, also ein ganz gutes Stück vom SoFi Stadium weg. Und das war auch dazu, es gibt ja mal diese Spielerbefragungen, war das eigentlich konstant als eine der schlechtesten Facilities überhaupt gerankt. Seit diesem Jahr oder eher gesagt seit, ich glaube, 4 Tagen ist das anders. Und das ist für mich der große Punkt für die neuen verbesserten Chargers. Die neue Team-Facility mit dem Namen The Bolt, Multimillionen Dollar teuer, ist soeben fertiggestellt worden, ist ein Riesending, ich glaube, 3 Minuten vom Stadion weg. Das wird auf jeden Fall einiges ändern. Und wir wissen, gutes Essen bringt gute Spieler. Das Catering in dem Ding ist vom österreichischen Gourmetkoch Wolfgang Puck oder Wolfgang Pack. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Aber wir wissen, dann kann es eigentlich nur besser werden.
Das ist vom Allerfeinsten vom Wolfi. Na, klar, das glaube ich. Ja gut, dann habe ich das, also X-Factor Facility zählt natürlich.
Kaiserschmarrn-Power kommt auch
noch
dazu.
Ja, sowas, genau. Glaubt ihr, oder Konsti, glaubst du, dass zu den Receivern noch kurz die beiden anderen Rookies, also Brandon Rice, Cornelius Johnson, dass die vielleicht auch eine Rolle spielen können? Weil wie gesagt, das ist ja der Room, die Depth Chart ist ja wide open. Also alle Joshua Palmer-Believer, verzeiht mir, kann auch passieren. Ich glaube, momentan ist er der Receiver Nummer 1, aber könnten auch so kleine Überraschungen werden, vielleicht.
Ich glaube, das wird eine generell sehr, sehr offene Competition da zwischen allen Passempfängern um Targets im Endeffekt. Ich glaube, es wird viel eben vor allem so underneath kurze Pässe. Ich glaube, es wird generell, Greg Roman hat es auch schon gesagt, da wird ganz viel an Formationen und Shifts und sonst was gearbeitet, um eben freie Passempfänger hinzubekommen. Ich glaube, da dürfen sich beinahe alle mal ausprobieren. Ich glaube, am Anfang liegt trotzdem der Fokus eben auf Palmer, Johnson und McConkey, einfach weil es die drei mit dem größten Pedigree sind. Wenn aber ja Quentin Johnson zum Beispiel auch in dem Jahr wieder unter den Erwartungen zurückbleibt oder Joshua Palmer sich jetzt nicht wahnsinnig entwickelt, obwohl ich bei dem eigentlich schon relativ positiv bin, ja, dann ist es weit, weit offen, wer da alles noch Targets abbekommt.
Vielleicht noch kurz zur Defense. Du hast es angesprochen, Jesse Minter, neuer Defensive Coordinator. Da finde ich, wird interessant zu sehen sein, was er mit Derwin James plant. Also ob der ein bisschen flexibler vielleicht eingesetzt wird, aber öfter im Slot zu finden ist und eben nicht diese klassische Safety-Position spielt, sondern eher ein Hybrid ist. Dann ist halt die Frage, haben sie dann genug Tiefe im Kader, gerade auf Safety, wenn du James halt jetzt ein bisschen anders einsetzt. Und Alohi Gilman ist der andere Safety-Starter. Aber was ist dahinter? Das wird interessant. Und natürlich Khalil Mack, den sollte man noch erwähnen. Der ist 100 Jahre alt, hatte letztes Jahr 17-6. Und ja, es ist halt die Frage, ob er das neben oder gegenüber von Joey Bosa nochmal wiederholen kann.
Wie eben schon gesagt, am Ende dieser Division Preview ranken wir die vier Plätze noch. Detti ist als nächstes an der Reihe mit dem nächsten Team. Aber ihr wisst, ich bin hier für die ganz wichtigen Fragen zuständig. Noch eine Zwischenfrage. Detti, Rookie Receiver der Chargers, McConkey. Hast du früher Donkey Kong gespielt?
Ja, aber nicht gern. Ich habe irgendwie immer nur so, ich habe so California Games und sowas. Das kennst du ja auch noch. Donkey Kong war ich nicht. Pac-Man mache ich auch nicht so. Aber die kennen die Jüngeren unter uns nicht mehr, glaube ich, oder?
Pac-Man. Donkey Kong? Jan? Konstantin, kennt ihr den?
Doch, natürlich. Aber ich war eher in Richtung Super Mario als Donkey Kong unterwegs, tatsächlich.
Das war die Weiterentwicklung, ja. Schon, es gab ja den Super Mario Film. Da war der Donkey Kong ja auch dabei. Vor kurzem, letztes Jahr, glaube ich. Den habe ich im Kino gesehen. Nicht allein.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3. Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Detti ist an der Reihe. X-Faktoren der Las Vegas Raiders. Wen hast du dir da ausgepickt, Detti?
Ja, also die Las Vegas Raiders, wenn man jetzt nicht den Headcoach nimmt, das haben wir ja auch so intern ein bisschen festgelegt, dass wir jetzt keine Quarterbacks und Headcoaches nehmen, weil das eben zu offensichtlich ist. Klar, Antonio Pierce war Interimscoach, hat in 9 Spielen 5-mal gewonnen, hatte zum Beispiel die Chargers komplett zerstört mit seinem Team, 63-21, das war ja ein Primetime-Game, weiß ich auch noch. Und vor allem die Defense der Raiders hatte, als er dann übernommen hat, es geschafft, ihren Gegner 5-mal unter 14 Punkten maximal zu halten. Also die Richtung stimmt, dementsprechend hat er dann auch den Headcoach-Job permanent jetzt bekommen. Und was ist die größte Stärke in dieser Defense, ist sehr offensichtlich die D-Line, weil da hast du halt Max Crosby, der mit in den letzten 2 Seasons hatte er 27-6, also ist auch sehr konstant, hat sehr viele Snaps, verlässt ganz selten den Platz, spielt durch Verletzungen hindurch, so wie letztes Jahr zu sehen. Und die Raiders haben sich noch Christian Wilkins geschnappt, ein Defensive Tackle, sehr fetter Vertrag aus Miami, hatte letztes Jahr 9 Sacks als Defensive Tackle, damit war er auch auf seiner Position mit auf dem Podest in der NFL. Und sie haben einen Spieler wie Malcolm Kuntz, der besser als mein X-Faktor performt hat in der klassischen Rolle, für die er eigentlich vorgesehen war, als Defensive End und als Pass-Rusher. Mein X-Faktor ist Tyree Wilson, weil der war der letztjährige First-Rounder und hatte ein relativ unauffälliges Jahr. Die Raiders haben sich letztes Jahr entschieden im Draft, nicht Jalen Carter zu nehmen. Das wäre so ein Defensive Tackle gewesen. Den hätten sie dann schon im Haus gehabt, haben dafür für Christian Wilkins sehr viel Geld ausgegeben. Und sie haben beispielsweise auch eine absolute Schwachstelle im Kader, die Cornerback-Position, was auch dieses Jahr eine Schwachstelle sein wird, nicht bedient mit beispielsweise Christian Gonzalez, der dann zu den Patriots gegangen ist. Also, sie haben Tyree Wilson geholt, weil sie den Upside wollten. Den hat man letztes Jahr noch nicht gesehen. Allerdings war Wilson auch verletzt aus dem College in die NFL gekommen. Und ich glaube, ab Woche 11 sah es dann besser aus bei ihm. Da hat er 16 Pressures zustande gebracht. Davor waren es insgesamt 8 in der Saison als Rookie. Jetzt geh mal davon aus, dass Malcolm Kuntz das spielt, was er am besten kann. Also Pass Rusher, Edge, gegenüber hast du Max Crosby. Und dann wäre jetzt so das Best-Case-Szenario für meinen X-Faktor, dass du Wilson auch in die Mitte schieben kannst, so ein bisschen wie Michael Bennett früher, Jan wird ihn noch kennen, der jahrelang in der NFL genau das gespielt hat, bei offensichtlichen Passing Downs ist er dann oft in die Mitte gerutscht, hat als Interior Lineman zusätzlich Pass Rush ausgeübt, dazu eben flankiert von zwei klassischen Defensive Ends. Also ich glaube, da kannst du schon viel machen mit ihm. Und Patrick Graham, der Defensive Coordinator, den mache ich, seit er bei den Giants Defensive Coordinator war. Ich glaube, der kann da schon was zaubern draus. Und deswegen ist für mich entscheidend, bekommst du aus deinem First-Rounder, aus deinem Top-10-Pick vom letzten Jahr, die Produktion, die du erwartest, und hast dann mit Wilkins, Crosby und Coons da echt so eine NASCAR-Defensive Line, wie es früher die Giants hatten. Dafür fehlt ihnen vermutlich die Tiefe, aber diese vier, wenn die abgehen, dann könnte es fast egal sein, was man in der Secondary macht. Was glaubt ihr, wird die Raiders Defense überraschen? In dieser offensiv starken Division, wohlgemerkt.
Ich glaube, in der Division musst du einen guten Pass Rush haben, ansonsten kannst du nämlich vor allem gegen den Patrick Mahomes auch einfach einpacken gehen. Naja, ich denke, der Fokus der meisten Verteidigungsreihen wird auch in diesem Jahr wieder auf Crosby liegen. Gut, jetzt haben sie noch mit Wilkins einen, der noch in der Mitte für ordentlich Stress sorgen kann. Trotzdem weiß ich nicht, inwiefern der Tyree Wilson-Pick sich jemals 100% auszahlen wird. Dafür war das einfach im letzten Jahr schon deutlich zu wenig. Also 3,5 Sacks auch, nur ein Forced Fumble. Ich meine, er hat alle Tools, er ist unfassbar athletisch. Das war er auch schon letztes Jahr vorm Draft. Er ist relativ groß, relativ lange Defensive End ja eigentlich. Also er hat die Tools, aber auch im letzten Jahr lag der Fokus ja schon nicht auf ihm. Also Max Crosby war ja auch schon da. Und dann, dass so wenig kam von dem Pick Nummer 7, ist schon zumindest ein großer Punkt des Besorgnisses. Und dazu kommt, wenn der gegnerische Quarterback einfach, sag ich mal, schnell genug ist im Passen, dann hast du halt nicht mehr viel da, was die Defense noch retten kann, weil die Cornerbacks von Las Vegas, genauso wie auch einige andere Positionsgruppen, Quarterbacks, sind einfach deutlich zu schwach, um, sag ich mal, die Raiders auch langfristig in Spielen zu halten. Wir werden es später noch bei den Rankings dann sehen. Ich halte nicht wahnsinnig viel von den Raiders in diesem Jahr. Ich glaube, da muss noch an so vielen Baustellen gebaut werden, damit da wieder deutlich mehr Qualität reinkommt, was schade ist für einen Max Crosby. Aber ja, also ich bin nicht wahnsinnig überzeugt von Tyree Wilson. Ich dachte auch erst, als du ihn als X-Faktor gepickt hast, dass du das nur gemacht hast, weil er aus Anchorage, Alaska kommt. Das fand ich einfach lustig.
Aber ja, ich lache seit Wochen, als ich das. Nein, also ich gebe dem einfach diesen Benefit, dass ich davon ausgehe, dass er letztes Jahr verletzt war. So. Und das kann sich also richtig herausstellen. Es war ein riskanter Pick. So, und deswegen hatte ich ja die beiden anderen Beispiele mit Carter, der aber natürlich auch ein riskanter Pick war zum damaligen Zeitpunkt, genannt, aber dann hättest du halt diese Wilkins-Verpflichtung und das teure Geld sparen können, wenn du dir letztes Jahr vielleicht Carter geholt hättest. Aber wir wissen ja, im Nachhinein und so weiter ist man immer schlau. Glaubst du, dass der Pick von Brock Bowers sich auszahlen wird in der Offense bei den Raiders?
Ich also würde ganz gern
mit Michael Mayer noch
ganz kurz noch auf Tyree Wilson eingehen.
Ach so, ja, klar.
Ich finde, es ist zu früh, nach einer Saison ihn jetzt komplett abzuschreiben. Ja, für 7th overall waren 3,5 Sacks und kaum Tackles in manchen Spielen, echt zu wenig. Er ist, ihr habt es angesprochen, 1,98, er ist super beweglich, er hat alle Voraussetzungen. Ich gebe ihm da definitiv noch eine weitere Chance. Es gibt genügend andere Beispiele, dass Rookies, die noch weiter oben gepickt wurden, im ersten Jahr nicht so funktioniert haben, aus verschiedensten Gründen, Verletzungen, falscher Trainer und so weiter. Jetzt der zweite Anlauf, da sehe ich auf jeden Fall noch eine Chance, dass er mehr zeigen kann, warum er so weit oben gepickt wurde und was eigentlich in ihm steckt. Auf der anderen Seite gehe ich mit, die O-Line wird sehr wichtig, Brock Bowers wird sehr wichtig, weil das Quarterback-Duo jetzt nicht die goldene Ära der Raiders einleitet, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ich lasse ja mit mir reden, was ich schon auch anerkennen muss, ist, dass Josh McDaniels einfach ein katastrophaler Headcoach war. Das kann ich ja, bin ja bekennender Patriots-Fan, weiß ich ja auch, dass der Mann so als Coordinator gut ist, aber vor allem, was dann die Defense angeht, als Headcoach nicht wahnsinnig bewandert ist. Also ich verstehe, wieso man ihm noch eine Chance geben will. Dazu mit der Offensive, das Doppel-Tight-End-Duo jetzt, das ist ganz spannend. Also da kann schon was gehen. Zumal ich unfassbar überzeugt von Brock Bowers bin, dass der einfach ein großartiger Spieler ist und sein wird. Trotzdem, alles in allem, alles zusammengefasst, habe ich einfach meine Zweifel, wo das bei den Raiders im kommenden Jahr, auch nur im kommenden Jahr, danach glaube ich schon, wird es besser, sobald halt einfach ein Quarterback da ist, der was kann im Endeffekt.
Ach, wart ab. Ich hab einen schönen Vergleich gefunden, dass damals, also Gardner Minshew, glaube ich, dass der im Endeffekt sich durchsetzen wird. Ich glaub, bin kein Aiden O'Connell-Believer, lass mich aber da gerne überzeugen. Aber sagen wir mal, Gardner Minshew ist dann der Starter bei den Raiders. Und Davante Adams ist ja immer noch da. Ich glaube nicht an diese Gerüchte einer Reunion mit Aaron Rodgers. Und dann, es gab mal Rich Gannon, Kutsche, den könntest du noch kennen. Das war, glaube ich, dieser Super Bowl.
Der stand im Super Bowl sogar.
Korrekt, gegen die Tampa Bay Buccaneers mit Jerry Rice in seinen letzten Atemzügen damals bei den Raiders. Und Rich Gannon hat da alle Rekorde gebrochen und war, glaube ich, auch schon knapp 40. Also Gardner Minshew ist nicht alt, aber Rich Gannon war auch so ein Journeyman, der dann bei den Raiders da dann nochmal so ein schönes Hoch hatte am Ende. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gardner Minshew bei den Raiders, finde ich, passt total gut.
Weil du es gerade angesprochen hast, die Causa Adams ist ja ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr diese Ausschnitte aus der Receiver-Serie gesehen habt auf Netflix.
Tipp an dieser Stelle, jawohl.
Wie unfassbar frustriert Adams einfach auch mit Jimmy G war, dass da Pässe dabei waren, wo er danach gesagt hat, da komme ich niemals im Leben ran. Und da man richtig gesehen hat, dass da auch ein tiefer Frust inzwischen einfach sitzt. Dazu sind ein paar Kommentare noch in der Offseason irgendwie rausgekommen, von wegen I'm losing my life. Gut, das ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber da wird schon auch der Fokus und das Augenmerk drauf liegen noch, wie dieser Frust weiter wächst, zumal eben, gut, Jimmy G war sehr enttäuschend, aber dass die Passqualität jetzt unter einem Gardner Minshew so derart viel besser wird.
Ja,
und wie lange er sich das halt anschaut.
Wird sie.
Bin ich gespannt.
Michael Pittman approves. Der war letztes Jahr recht zufrieden, glaube ich, mit Minshew.
Also ihr habt ja wahrscheinlich Konsti an den Lippen gehangen. Er hat hier Wörter benutzt wie Zweifel, wie Frust. Und das passt auch, finde ich, wunderbar, sehr gut zum vierten Team in dieser Division. Da durfte ich den X-Faktor auswählen. Für die Denver Broncos ist nicht so einfach, finde ich. Ich habe mich letztlich, so wie es Konsti bei den Chargers gemacht haben, auch für den Offensive Coordinator entschieden, nämlich Joe Lombardi. Bei diesem Namen schlackern wahrscheinlich allen NFL-Fans erstmal die Ohren. Das ist nämlich der Enkel des legendären Vince Lombardi, damals von den Packers, nachdem ja auch der Siegerpokal im Super Bowl benannt ist. Und eben dieser Joe Lombardi hat auch schon mal den Super Bowl gewonnen, ist schon ein bisschen her, in der Saison 2009 mit den Saints. Da war er Quarterback-Coach. Damals haben die Saints im Endspiel gegen die Colts gewonnen. Und nun seit 2023, also seit letzter Saison, ist Joe Lombardi der OC der Broncos. Und bei denen muss er mehr denn je in die Zauberkiste greifen. Wirkliche Topstars sucht man nämlich in der Offense der Broncos vergebens. Russell Wilson ist weg, wissen wir alle. Und auf Quarterback duellieren sich jetzt Rookie Bo Nix, der berühmte Jared Stidham und der noch berühmtere Zach Wilson um den Starting-Spot. Also das ist schon arg dünn. Ausgerechnet die wichtigste Position im Football ist in Denver ja fast schon stiefmütterlich besetzt, und auf wen derjenige, der dann starten darf oder irgendwann übernimmt, dann wirft, ist auch dünn, weil Jerry Jeudy ist weg, bleiben nur noch in Anführungszeichen Cortland Sutton, Marvin Mintz und Josh Reynolds. Starting Tight End wird wohl Adam Troutman sein, mit dem hat Lombardi immerhin 2020 schon ein Jahr in New Orleans zusammengearbeitet, also da gibt es eine gewisse Beziehung. Eine wichtige Rolle hat Troutman in seiner NFL-Karriere bislang aber nie inne gehabt. In 4 Jahren hat er nie mehr als 27 Bälle in einer Saison gefangen. Auf Running Back gibt's immerhin noch ein bisschen Hoffnung mit Javonte Williams. Der ist okay, genau wie die O-Line der Broncos. Da übrigens hat Guard Quinton Meinhertz jetzt gerade seinen Vertrag verlängert. 4 Jahre, 80 Millionen. Damit ist er mit ein paar anderen der drittbestbezahlte Spieler auf seiner Position. Also lange Rede, kurzer Sinn. Lombardi, der hat bei den Saints schon mit Drew Brees gearbeitet und bei den Chargers mit Justin Herbert, ist mehr denn je gefordert, irgendwas Anständiges mit den vorhandenen Denver-Spielern zu veranstalten. Sonst wird es eine ganz, ganz bittere Saison. Detti, die Offense der Broncos, die ist schon arg harmlos, vor allem wenn man auf die Quarterback-Position guckt, oder?
Ja, das würde ja voraussetzen, dass wir uns alle sicher sind, dass Bo Nix nicht funktioniert. Und das lese ich oft und hat um den Draft herum auch oft gelesen. Und natürlich, die Position, an der er dann gepickt wurde, ja, war wahrscheinlich zu früh. Aber wer bin ich denn, um das zu beurteilen, dass Bo Nix stinkt bei den Broncos? Konsti lacht, Konsti ist sich da relativ sicher, aber ich würde es erstmal abwarten. Lass die Jungs mal spielen. Sean Payton, West Coast Offense, also wenn es ein Quarterback aus der Draftklasse gibt, der da theoretisch auf dem Papier perfekt reinpasst, dann ist es Bo Nix. Ich sag's immer wieder, ich werde es nie vergessen, Justin Herbert, als der aus Oregon kam damals, und das kann doch nicht funktionieren. Und um Gottes Willen, der hat es ja nie gezeigt, spielt dann bei den Chargers ein völlig anderes System. Wir wissen alle noch, was über CJ Stroud gesagt wurde. Ja, ja, das eine Spiel gegen Georgia und so, hört mir doch auf, wartet doch erstmal ab. So, also auf dem Papier würde ich es nicht ausschließen, dass Bo Nix funktioniert. Und zwar wie Drew Brees 2.0, natürlich nicht auf dem Niveau, aber vielleicht Drew Brees gegen Ende seiner Karriere. Und es wird viel kurz gehen und es wird viel übers Laufspiel gehen. Und was du nicht vergessen darfst bei den Broncos und was auch Lombardi helfen wird, an dem ich schon meine Zweifel habe als Koordinator übrigens, aber diese O-Line ist vielleicht die beste, zumindest in dieser Division. Also Mike McGlinchey, die haben sich geholt, Right Tackle. Garrett Bowles, Left Tackle. Absolut solide, bis sogar mehr als solide. Auch was sämtliche Rates betrifft aus der letzten Saison. Dann hast du Ben Powers, auch gerade im Run-Blocking super Guard. Dann hast du Quinn Meinerz, du hast es angesprochen, hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Und das einzige Fragezeichen in dieser O-Line ist halt der Center. Nicht unwichtig natürlich, aber Cushenberry ist nicht mehr da. Aber ansonsten, und vor allem Meinerz hier, also fand ich schon sehr lustig, was diese Guards in dieser Offseason alles bekommen haben. Robert Hunt, Jonah Jackson, Kevin Dotson, Damien Lewis, die haben alle abkassiert. Und jetzt ist es Meinerz obendrauf. Also ich bin nicht so pessimistisch. Bei den Receivern mal sehen. Marvin Mims, junger Spieler, vielleicht macht er einen Sprung. Und Cortland Sutton, naja. Vielleicht hat er sich jetzt endlich von seinem Kreuzbandriss erholt. Aber den fand ich letztes Jahr auch nicht so schlecht. Konsti.
Ich muss lachen, weil ich mich so an unsere Podcasts von vorm Draft zurückerinnert habe. Da haben wir ja auch schon. Ich wusste ja, dass du ein alter Bo Nix Truther bist, vor allem.
Nein, überhaupt nicht. Aber mir ist das viel zu negativ. Viel zu negativ. Wart doch mal ab. Aber dann, wenn es soweit ist, Konsti, dann sagst du, dann Victory Lab, ich hab's euch immer gesagt. Absolut, bin ich dafür.
Nee, ich glaube tatsächlich auch nicht. Ich glaube, also ich hoffe jetzt mal, dass er die Quarterback-Competition sofort gewinnt, weil so leid es mir tut, Jared Stidham und Zach Wilson sind keine NFL-Competition.
Da stimmt.
Ich glaube, aus einer reinen Fantasy-Sicht wird Javonte Williams sehr, sehr interessant werden, weil auf dem wird die Hauptlast in dieser Offensive liegen werden. Egal, ob das jetzt durch Runplays ist oder durch kurze Pässe vom Quarterback, für die Bo Nix ja einfach am College bekannt war, dass der wahnsinnig, wahnsinnig gerne seine Checkdowns zum Running Back oder natürlich auch in den Slot dann wirft, aber halt kurze Pässe, vor allem auch viele, viele Pässe hinter die Line of Scrimmage wirft. Das ist Bo Nix Bread and Butter, wie man so schön sagt. Da, glaube ich, wird der ganz interessant. Und die O-Line, wie du sagst, ist wirklich nicht nur nicht schlecht, sondern eigentlich sehr, sehr gut. Also ich bin auch nicht ganz so negativ, wie man es manchmal in den Medien liest. Da ist es eine bessere Situation, als so manch anderer Rookie-Quarterback sonst so reinkommt. Es kann durchaus was werden, wenn man seine Erwartungen halt ein bisschen anpasst. Also ich glaube, man kann jetzt natürlich mit Sean Payton als Headcoach auch, kann man jetzt aber trotzdem nicht sofort erwarten, dass die Broncos in den Playoffs landen. Aber so 7, 8, 9 Siege sind schon drin. Voraussetzung, Bo Nix entwickelt sich schnell und so, wie man sich das halt wünscht von einem Quarterback, dass er zumindest die sicheren Bälle einfach wirft und anbringt. Genau. Dann glaube ich, dass das schon auch ein Rezept sein kann für eine halbwegs erfolgreiche Saison, dass man zumindest eine Entwicklung sieht. Ich glaube, jegliche Entwicklung ist nach dem letzten Jahr, nach dem Horrorjahr, ja schon mal ein positiver Schritt.
Also 8, 9 Siege ist schon eine ordentliche Ansage. Die ganzen Probleme sind halt auch hausgemacht über diesen Russell Wilson Deal, über diese Vertragsverhandlungen. Cap Space ist ja jetzt nicht so, als hätten sie da gar keine andere Wahl gehabt, irgendwie einen ordentlichen Quarterback zu holen. Oder eher andersrum, sie hatten keine Wahl, einen teuren zu holen, weil halt eben das Geld überhaupt nicht da ist und müssen jetzt mit diesem Trio in die neue Saison gehen. Der Pass Rush ist noch so eine Frage. Die gesamte Defense, wenn man mal Pat Surtain rausnimmt, das sind alles so hausgemachte Geschichten, dass einfach das Geld nicht da ist, um sich da qualitativ zu verstärken. Also 8-9 Siege, wenn das so kommen sollte, Chapeau, dann haben sie im Coaching-Staff sehr viel richtig gemacht. Ich sehe da deutlich weniger Erfolge bei den Broncos, ja, und glauben, die werden da ein Rebuild einleiten müssen.
Dann hau doch raus. Wie meinst du, Jan, laufen die vier Teams in der AFC West ein?
Ich habe es eben schon gesagt, die Chiefs gilt es zu schlagen, die habe ich auf der 1. Ich habe die Raiders tatsächlich auf der 2, aber auch nur, weil ich die Chargers überhaupt nicht einschätzen kann und da auch mit den Wide Receiver noch eher skeptisch bin. Deshalb habe ich die auf der 3 und ich habe die Broncos auf der 4.
Konsti, du die Broncos an 1?
Genau, ich war mutig. Nein, natürlich die Chiefs an 1. Ich glaube, wenn ich das anders machen würde, dann würde ich von Jan jetzt einen auf den Deckel bekommen. Nee, ich habe die Chiefs auch auf 1, dann die Chargers auf 2. Ich glaube, da gibt's schon wieder einen Schritt nach vorne. Das ist nochmal so eine 5 und 12 Saison, glaube ich. Nee, doch 5 und 12 Saison, wie im Vorjahr wird, glaube ich nicht, dass es ist. Auf 3 habe ich die Broncos, weil ich einfach wirklich, wie Jan nicht an die Broncos glaubt, glaube ich nicht an die Raiders. Das ist einfach mein Ding. Also Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders ist mein Ranking.
Teddy? Ich nehme auch die Chiefs natürlich an 1, die Chargers an 2. Ich glaube, das ist zwar eine komplette Umstellung jetzt, die sie da vorhaben, aber ich glaube, dass Harbaugh ein guter Trainer ist und ich glaube, dass Greg Roman da das, vor allem mit dieser O-Line, was zaubern kann bei den Chargers. Ich glaube, Herbert wird es auch helfen. Und ich glaube, dass sich zumindest zwei der Rookies bei den Receivern da hervortun werden und dass der Abgang von Allen und Williams dann doch nicht so schlimm ist, wie man im ersten Moment vielleicht denkt. An 3 nehme ich die Raiders, weil ich glaube, da muss viel stimmen natürlich, aber ich glaube, die Defense wird sehr gut sein und gut genug, um die Broncos auf 4 zu lassen. Bei den Broncos, und das vielleicht noch im Nachtrag, ich habe massive Bedenken, was die Defense betrifft. Also sowohl die Secondary, also ohne Justin Simmons, der übrigens immer noch kein neues Team hat. Ich glaube, der will einfach zu viel Geld haben. Und was den Pass Rush betrifft, habe ich da auch meine starken Zweifel. Deswegen habe ich die Broncos auf 4.
Ich gehe da genau mit Titty, so hätte ich es auch gerankt. Chiefs, Chargers, Raiders, Broncos. Jan?
Also ich glaube, man kann festhalten, dass diese Division nicht unbedingt vor Attraktivität strotzt und dass da einiges im Umbruch ist und sehr viele Fragezeichen über Coaching Staff und einzelnen Positionen. Kann natürlich aber auch umgekehrt dadurch sehr unterhaltsam werden, wenn da vielleicht was Verrücktes passiert. Aber um jetzt, wenn ich mich auf eine Division festlegen müsste, weil ich sage, oh, da habe ich dieses Jahr unbedingt richtig Bock drauf, da will ich kein Spiel verpassen, wäre es, glaube ich, nicht dieser AFC West.
Und ich weiß noch, vor 2 Jahren oder so klang das ganz anders. Oh, die AFC West, Offensiv-Power, was freue ich mich da drauf. Russell Wilson, Patrick Mahomes, Justin Herbert, Devonta Adams, AFC West, das Beste seit geschnitten Brot. Und jetzt sagt Jan völlig zu Recht, das wird wahrscheinlich nicht so großartig. Da sieht man mal die Schnelllebigkeit der NFL. Wenn ihr es grundlegend anders seht als wir oder ihr uns jetzt schon euren Input geben wollt für die nächsten Division Previews, da geht's in den Süden, Daddy hat schon gesagt, die Folge gibt's dann in 2 Wochen, seid ihr herzlich eingeladen, uns auch eine E-Mail zu schreiben, entweder an info@kicker.de oder an redaktion@footballerei.de. Wir haben den Super Bowl Champion abgehakt, jetzt reiten wir weiter in die Division, in der die Mannschaft zu Hause ist, die den Super Bowl verloren hat. Es geht um die NFC West. Und jetzt, Jan, jetzt geht's endlich um Matthew Stafford, Puka Nacua, Cooper Kupp und so weiter. Du darfst anfangen mit den Rams.
Das war die längste Überleitung, die du eben gemacht hast, der Icing the Kicker-Geschichte.
Ist das so?
Ja.
Hast du gestoppt?
Also, ja, das waren 32 Minuten und 45 Sekunden.
Gefühlt.
Die Rams. Ich sage mal, die Offensive macht mir keine großen Sorgen. Mit Stafford, mit Cooper Kupp, mit Nacua, mit Kyren Williams, der eine wirklich gute Running Back Saison hatte mit 15 Touchdowns. Higby erholt sich noch von seinem Kreuzbandriss, also Tight End, kleines Fragezeichen. Ich habe mich gefragt, was ist nächstes Jahr mit der Defense und was ist mit der Defense ohne Aaron Donald? Dafür habe ich mir einen X-Faktor ausgesucht, nämlich Byron Young. Der war letztes Jahr schon eine positive Überraschung. Er hatte 8 Sacks und 2 Forced Fumble. Das sind sehr gute Zahlen, wenn man bedenkt, dass er ein Drittrunden-Pick war und erst an 77 gezogen wurde. Nebenmann Kobe Turner, der wurde sogar noch ein bisschen später gezogen, der hatte sogar noch einen Sack mehr und das wird für mich dieser X-Faktor. Der große Name Aaron Donald ist weg und jetzt müssen jüngere Spieler, Byron Young jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, der ist 26, aber andere Spieler, die jetzt vielleicht nicht diesen Namen in der Liga haben, müssen da jetzt in die Bresche springen und müssen quasi das Erbe von Aaron Donald antreten. Und da wird es für mich spannend zu sein zu sehen, wer kann vielleicht die Defense zum Zucken bringen, wer sorgt für ein Double Team, wer kann dann den nächsten Schritt machen, und habe mich in diesem Fall für Byron Young entschieden.
Also ich hätte da, wenn du mich gefragt hättest, wahrscheinlich Kobe Turner genommen, aber Kobe Turner war ja letztes Jahr schon überragend und bei Young ist zumindest noch Luft nach oben, sagen wir es so. Und wie du schon sagst, also um diese Void zu füllen, die Aaron Donald da hinterlassen hat, da benötigt es mehr als einen Spieler. Und Konsti wird mir zustimmen, Jared Verse, der Rookie, den sie gedraftet haben für die D-Line, ist natürlich auch sehr entscheidend, ob das dann so funktioniert, ob man das einigermaßen kompensieren kann. Wenn wir bei der Defense bleiben, Konsti, ich glaube, wenn man davon ausgeht, die D-Line wird funktionieren, also, ne, also Donald, klar, sie werden nicht besser ohne Donald, aber sie können es vielleicht einigermaßen auffangen, dann glaube ich, ist das größte Fragezeichen die Secondary für mich. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also, sie waren sehr jung letztes Jahr. Sie hatten dementsprechend auch viele Löcher da in der Passverteidigung. Sie haben John Johnson auf Safety zurückgeholt. Der war ja ein paar Jahre jetzt bei den Browns. Hat mir damals bei den Rams sehr gut gefallen. Dementsprechend einen guten Vertrag hat er dann in Cleveland bekommen. Der ist jetzt wieder da. Cameron Curl, den haben sie von den Commanders geholt. Auch ein unterschätzter Spieler, finde ich. Also ein guter Spieler. Und haben in der dritten Runde Cameron Kitchens geholt. Also ich glaube, da haben sie zumindest genügend Tiefe auf Safety. Und auf Cornerback ist halt die Frage. Also Darius Williams sollte gut passen. Aber sie haben ja Tre'Davious White verpflichtet von den Buffalo Bills. Und ja, der hatte eine Achillessehne-Verletzung und ein gerissenes Kreuzband in den letzten paar Jahren hinter sich. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist das große Fragezeichen Konsti in der Defense oder bist du da zuversichtlich, dass das schon funktionieren wird?
Ich sehe auf jeden Fall auch diese Bedenken, vor allem bei Trey White. Mit den Verletzungen ist ja auch oft so beim Achillessehnen das besonders, dass du dann einen Teil deines Speeds einfach einbüßen musst. Das kann schon sein, dass er dann einen Schritt zurück macht. Ich sag mal so, das ist aber auch wirklich die einzige größere Baustelle, die ich in der Defense sehe. Ansonsten, trotz des Abgangs von Aaron Donald, bin ich da eigentlich relativ überzeugt, dass das eine gute D-Unit als komplettes sein wird. Wie gesagt, Trey White, ja, da muss man gucken, was er einfach noch im Tank hat. Ich meine, der Free-Agent-Markt um ihn rum war jetzt ja auch nicht der allerriesigste. Ich glaube, das spricht schon auch Bände. Hätte man vor, ich glaube, 3 Jahren wäre da auf dem Markt gewesen, da hätte der sich um einen ähnlichen Vertrag bewerben können wie Snead. Jetzt, ja, mit den ganzen Verletzungen, man weiß ja nie, wie er wieder rauskommt. Aber ich glaube, als Komplettes wird die Defense der Rams einfach schon überzeugend sein. Einen kleinen Nachtrag habe ich noch zu dir, Detti. Es war ja nicht nur Jared Verse, es war jetzt zudem auch noch sein College-Teammate Brandon Fiske, den sie relativ früh verpflichtet haben. Also ich glaube, vor allem in der D-Line ist einfach so viel junges Blut noch drin, dass da schon echt einiges gehen kann.
Wer ist denn für das leibliche Wohl bei den Rams zuständig, Konsti? Bei den Chargers hatten wir ja den österreichischen Edelkoch und beim anderen LA-Team, ja, das, ist es da?
Das ist Daddys Verantwortung. Ich habe leider keine Übersicht über alle Caterer in der NFL. Damit kann ich nicht dienen.
Der Schubeck hat doch jetzt Zeit, oder? Ja, oder?
Ach, der kann es auf jeden Fall machen.
Der Fonsi wird eingeflogen.
Der vielleicht sitzt doch noch im Knast.
Vielleicht kriegt er Ausgang. Ja gut, aber Zeit. Fluchtgefahr ist überschaubar, Kutsche. Ich glaube, das wird schon gehen.
Kann er sich neue Rezepte überlegen.
Ja.
Also ich mach's nicht gern, aber man muss da die Rams wirklich loben, dass sie sich frühzeitig über einen Aaron Donald-Abgang Gedanken gemacht haben. Das Karriereende stand ja schon mal nach dem Super Bowl-Sieg im Raum. Dann war die vorletzte Saison auch phasenweise mit Verletzungen raus. Also das kam für mich persönlich jetzt nicht ganz so überraschend, dass er im Sommer gesagt hat, das war's, und dass sie da im letzten Draft und in diesem Draft jeweils nachgelegt haben, muss man sagen, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, dass da jetzt keine Riesenlücke entsteht, sondern dass zumindest eine gewisse Quantität und auch eine gewisse Qualität bereits im Kader ist, um eben da den nächsten Schritt zu machen. Und eventuell einen Nachfolger zu finden.
Vielleicht noch kurz zur Offensive oder Konsti, hast du noch was zur Defense?
Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur Defense. Wir reden generell relativ wenig über Inside Linebacker. Ist auch inzwischen, hat einfach einen gewissen Teil an Wichtigkeit verloren. Aber die sind bei den Rams überraschend gut. Also vor allem Ernest Jones ist für mich ein Spieler, der über den viel zu wenig geredet wird. Das ist eine absolute Tackling-Maschine. Er hat in der letzten Saison 145 Tackles alleine. Also das ist auch noch so eine Positionsgruppe, über die wird bei den Rams wenig geredet. Aber die finde ich ganz entscheidend, weil da haben die auch wirklich Qualität. Daneben ist noch Christian Rosenbaum, der ist in seiner vierten Saison, ist ein gutes Piece. Aber jetzt auch nicht, der ist nicht so wahnsinnig spannend, aber vor allem Ernest Jones ist für mich dann noch ein ganz wichtiger Spieler, der halt wirklich in jedem Play eigentlich beteiligt ist, weil er immer irgendwie reinfliegt. Das ist für mich schon so ein Spieler, über den wollte ich zumindest mal erwähnt haben.
Und auch hier wieder der Hinweis, spielt Fantasy mit IDPs. So viel dazu. Das war wieder unser IDP, kurzer Break an dieser Stelle. Da hatte ich Ernest Jones übrigens auch, glaube letztes Jahr noch oder vor 2 Jahren schon. Der ist schon länger dabei, ne? Geht es ins dritte Jahr? Kann es sein?
Yep.
Ja.
Draftpick 21.
Genau. Also, kommen wir noch kurz zur Offense vielleicht. Ich glaube, das können wir kurz machen, weil da haben wir keine Bedenken. Also, Matthew Stafford war ja vor der letzten Saison, Fragezeichen. Ich finde, das hat er eindrucksvoll widerlegt oder die Zweifel hat er widerlegt. Ich denke, der wird schon noch, da ist eher die Frage, was man mit seinem Vertrag jetzt macht, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube nicht, dass er da jetzt in so einen Streik oder sowas geht. Dafür ist er zu alt. Das ist ihm zu lächerlich, glaube ich. Aber vielleicht werden sie den nochmal umstrukturieren. Und ansonsten, gut, sie haben Raheem Morris für die Defense verloren. Der ist ja nach Atlanta gegangen und hat Zach Robinson mitgenommen. Das war der Passing-Game-Koordinator. Aber ich glaube, Sean McVay wird das verkraften können für die Offense. Und Puka Nacua, ich meine, über den brauchen wir nichts mehr sagen. 105 Catches, 1500 Yards fast und 6 Receiving Touchdowns. Der wird nicht schlechter werden. Cooper Kupp hat, glaube ich, auch noch ein bisschen was im Tank. Und was ich, wenn ich mir diese Offense mit einem sensationsdritten Receiver vorstellen könnte, dann wären die wirklich absoluter Favorit auf den Divisionstitel schon fast, weil DeMarcus Robinson ist die Nummer 3 und Sean McVay liebt halt da in diesem 11-Personnel zu spielen. Also mit Abstand die meisten Snaps in der Offense mit 3 Receivern auf dem Platz und DeMarcus Robinson hat es dann am Ende ganz gut gemacht. Aber wenn du da qualitativ noch ein bisschen besser aufgestellt wärst, dann holla. Aber gut, reicht auch so, glaube ich.
Vielleicht abschließend noch, weil du auch McVay erwähnt hast, Daddy, sind wir wieder bei Schnelllebigkeit. Ich weiß noch, nach dem Rams Super Bowl Sieg, ne, gab's Gerüchte, McVay, ja, tritt zurück, wird jetzt TV-Experte. Matthew Stafford tritt zurück, ist schon alt. Mhm. Und beide sind noch da und beide sind heißer denn je. Gilt das auch für die Arizona Cardinals, Konsti? Wer ist denn bei denen dein X-Faktor?
Das gilt zumindest zum Teil auch für die Cardinals. Auch die waren ja im Vorjahr. Ich glaube, man merkt, ich habe mich auf die bisschen schlechteren Teams fokussiert. Auch die waren im Vorjahr nicht wahnsinnig toll mit einer Bilanz von 4-13. Sind aber halt ein sehr junges Team, das sich jetzt auch auf ihren Quarterback festgelegt hat. Kyler Murray, dessen Vertragsverlängerung, die er 2022, also doch schon vor einigen Jahren unterschrieben hat, kickt jetzt offiziell oder kommt jetzt offiziell rein. Die gilt bis 28, 230,5 Millionen. Die greift ab dieser Saison. Und dazu hat man natürlich in der Offensive, das wäre für mich so ein bisschen der offensichtliche Pick gewesen, natürlich den vierten Pick des Drafts in Marvin Harrison. Großartiger Receiver. Ich glaube, ich habe in den Podcasts vom Draft genug von ihm geschwärmt, dass man inzwischen einfach weiß, der Mann sollte groß werden, sollte stark werden. Ist ja auch der Sohn eines Hall of Famers. Also in den habe ich viel Vertrauen. Ich glaube, der wird die Offensive der Cardinals schon beleben. Für mich lag aber jetzt in der Vorbereitung auf heute so ein bisschen der Fokus auf der Defensive. In der vergangenen Saison war die Passing-Defense von den Cardinals für mich zumindest sehr überraschend, eigentlich ganz ordentlich. Haben sie 3.846 Yards zugelassen nur. Das ist der 12. Wert in der NFL. Für ein Team, das 4-13 gegangen ist, ist das, finde ich, ganz ordentlich. Die Run-D war hingegen wirklich katastrophal. 2.434 Yards zugelassen übers Laufspiel, das ist Liga-Schlusslicht. Also da gibt's ordentlich Verbesserungspotenzial. Für mich da aber vor allem im Passspiel eben unfassbar wichtig ist Buda Baker, der Safety von den Cardinals. Der wurde jetzt auch erst, war vor ein paar Tagen eine ESPN-Umfrage unter Executives, Coaches und Scouts, wurde Buda Baker zum sechstbesten Safety der NFL gewählt. Also in der Liga hat der Mann ein riesengroßes Standing. Ich meine, zweimal First Team All-Pro, dazu sechs Pro Bowls, in den letzten 4 Jahren konstant im Pro Bowl gewesen. Das spricht schon auch eine deutliche Sprache, spricht für sich. Analytisch ist er kein Darling, also die Leute, die ganz viel auf die Zahlen und vor allem auch auf die Underlying Numbers schauen, die lieben ihn gar nicht so sehr. Das kommt vor allem auch daher, dass er im letzten Jahr das erste Mal seit 2019 keine Interception hat fangen können. Dazu hat er, ich glaube, zum allerersten Mal in seiner Karriere keinen Pass-Defense. Also er hat keinen Pass verteidigt alleine. Das ist zum ersten Mal in seiner Karriere passiert. Und er hat halt 5 Spiele verpasst. Er geht jetzt aber in sein letztes Vertragsjahr. Und ich glaube, da wird er schon noch mal auftrumpfen können. Einfach, weil sie die Cardinals dazu mit Sean Murphy Bunting jetzt auch wieder einen ernstzunehmenden ersten Cornerback haben und die gegnerischen Offensiven sich nicht einfach darauf fokussieren können, wo steht Baker, und dann einfach in die andere Richtung spielen können.
Er war, für mich ist, ja, Entschuldigung. Ja, ich meine nur die Statistik, weil du sagst, er hatte keine Interception. Da kurz als Einwurf, er war der nächste Verteidiger bei nur 18 Targets letztes Jahr. Und der Höchstwert in seiner Karriere bis dahin waren 30 Targets, wo er der nächste, also er wird vermieden mittlerweile, weil er eben so ein Ballhawk ist. Das ist nur so.
Genau, und ich glaube, das ist eben der Punkt mit Sean Murphy Bunting. Jetzt hast du wieder einen wirklich guten Cornerback einfach. Dann muss die gegnerische Offensive zumindest mal auf zwei Leute im Passspiel wieder vermehrt achten. Das wird Buda Baker einfach helfen. Und ich glaube, einfach weil er auch im letzten Vertragsjahr jetzt ist, der wird noch mal eine ordentliche Saison haben, auch einfach um seinen eigenen Marktwert zu steigern. Plus, wie gesagt, die Passverteidigung war schon im letzten Jahr wirklich nicht so schlecht, wie man es bei einem 4-13-Team erwartet. Natürlich werden auch die gegnerischen Offensive Coordinators wissen, dass die Cardinals auch in diesem Jahr, weil ansonsten Verstärkungen gab es jetzt nicht so mega viele, zumindest nicht vom Namen her große, dass übers Laufspiel viel möglich ist. Aber im Passspiel wird Buda Baker eine große Rolle spielen. Und da, glaube ich, werden wir schon einiges von ihm wiedersehen können.
Vielleicht sollte man auch seinen Safety-Kollegen Jalen Thompson erwähnen, der ja auch ein guter Spieler ist. Also ich glaube, die Safety-Position ist eine Stärke in dem Kader. So viele Stärken gibt's nicht in der Verteidigung, finde ich. Also bei den Cornerbacks habe ich weiterhin Frage. Der Murphy Bunting ist nicht schlecht, aber siehst du noch da große Löcher, Jan, in der Verteidigung? Oder?
Also ich gehe da komplett mit, dass die Safeties wahrscheinlich das Herzstück werden. Bei den Cornerbacks ist noch die Frage, was ist mit Rookie Max Melton, sofort Starter, ja oder nein? Was ist mit dem Edge Rush? Also da bin ich bei Konzi, dass die Safeties ein wichtiger Faktor werden, ein X-Faktor, wie die Defense zusammengehalten wird, Pass und Run Game, ob sie sich da steigern können. Denn auch das haben wir schon mal bei den Rebuild-Folgen angesprochen. Wo sind die Cardinals gerade? Ist der Rebuild abgeschlossen? Hat er gerade erst angefangen? Wie weit sind sie? Das wird auch mit von diesem Safety-Duo entschieden.
Also ich finde, für die Defense muss man halt, also man muss wirklich vom Fragezeichen sprechen, weil wir es einfach seriös nicht beantworten können. Also sie haben jetzt 6 Verteidiger im Draft gepickt dieses Jahr. Sie haben einen defensive-minded Head Coach, der ja, naja gut, die Eagles-Fans, manche sagen so, manche so, aber sich zumindest einen Namen gemacht hat als Defensivkoordinator in der NFL. Sie haben Zach Allen verloren. Letztes Jahr schon, also auch diese Interior D-Line, die hat Konsti schon angesprochen, die war natürlich eine Katastrophe mit über 140 Rushing Yards pro Spiel, die sie da kassieren. Und jetzt ist halt die Frage, wer da den Step macht, Darius Robinson, der Rookie, der da helfen könnte, und BJ Ojulari zum Beispiel ist auch so ein Draftpick vor ein paar Jahren, der muss jetzt auch irgendwann mal zeigen, ob er da einen relativ hohen Pick wert war. Also viele Fragezeichen in der Defense, noch keine Antworten.
In der Offense sieht's ja aber auch nicht anders aus. Also auch die Offense hat noch große Fragezeichen hinter sich. Auch da ist viel junges Blut mit drin. Auch da ist schon durchaus Potenzial für Verbesserung da. Aber davon zu reden, dass der Cardinals Rebuild auch nur in irgendeiner Weise abgeschlossen ist, das glaube ich, das ist immer noch einfach zu früh. Es ist Potenzial für Entwicklung da. Es gibt gute Teile. Ich glaube, da so manchen Spieler würden sich einige andere Teams schon gern wegpicken von den Cardinals, aber da wird es noch Jahre brauchen und viel Erfahrung einfach auch brauchen für die ganzen jungen Spieler, bis wir an dem Punkt sind, wo wir sagen können, die Cardinals haben ihren Rebuild abgeschlossen. Aber wie gesagt, das Potenzial ist da. Die Entwicklung auch im vergangenen Jahr fand ich eigentlich ganz positiv, auch wenn mit 4-13 natürlich noch nicht viel richtig gelaufen ist. Aber ich glaube, zumindest inzwischen sind einige Playmaker da, wo du sagen kannst, hey, das kann auch zumal einfach wert sein, deren Spiele wieder zu schauen. Also ich fand, ich war in den letzten Jahren eher seltenst erpicht darauf, mir Cardinals Spiele reinzuziehen.
Also Harrison sorgt dafür, dass man erpicht ist, glaube ich. Michael Wilson ist auch so ein Receiver, der ins zweite Jahr kommt. Greg Dortch, wissen wir jetzt mittlerweile, was er ist, glaube ich. Und Trey McBride, der Tight End, der ja letztes Jahr schon einen Riesensprung gemacht hat, also der wird auch nicht schlechter werden. Für mich die Frage ist, für Kyler Murray vor allen Dingen, wie sieht's mit den Tackles aus? Also Paris Johnson war der hohe Draftpick letztes Jahr, war jetzt, was die Pass-Block-Win-Rate betrifft, nicht so überzeugend. Also ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Und Jonah Williams war jahrelang auf der rechten Seite vor Joe Burrow und beziehungsweise auf der linken Seite und ist dann auf die rechte Seite, musste er dann, weil sie es ja dann geändert haben. Also Jonah Williams wird dann Right Tackle spielen und mal sehen, ob das was wird und ob sie zumindest solide spielen können, die Tackles.
Mal schauen, was wird.
Was wird.
Was wird.
So, wir haben hier zwei Seahawks-Fans in der Runde. Dasselbe, was letztes Mal für die beiden Packers-Ultras galt. Detti, Jan, gilt jetzt bitte auch für die Seahawks. Wer ist denn da dein X-Faktor bei deiner Mannschaft, Detti?
Ja, ich habe mich für Jackson Smith in Jigba entschieden. Auch wie bei den Raiders mit Wilson, ein Sophomore-Spieler, der letztes Jahr Rookie war und gedraftet wurde. Bei Smith und Jigba ist schon interessant, finde ich, weil seine letzte sehr gute Saison war 2021 bei Ohio State. Da hatte er über 1600 Receiving Yards, 95 Catches, 9 Touchdowns. Hatte im Rose Bowl 15 Catches für 300 irgendwas Yards, hat dann einen Rekord aufgestellt und so weiter. Mit Chris Olave und Garrett Wilson, die dann auch beide in der NFL gelandet sind. 2022 war er dann nach 3 Spielen verletzt. Also das ist, glaube ich, auch die längste Oberschenkelverletzung, an die ich mich erinnern kann. Und wurde aber trotzdem sehr hoch als erster Receiver von den Seahawks gepickt letztes Jahr. Und war schon okay, würde ich mal sagen. Also eigentlich war es klar, klassisch im Slot. Ich glaube, fast 90% seiner Snaps auf dem College hatte er im Slot. Nicht ganz so viele waren es in Seattle. Also man hat ihn ab und zu auch outside gesehen. Er hatte auch seine Highlight-Plays. Ich erinnere mich da an den Game-Winning-Catch gegen die Eagles. Da war er, glaube ich, outside aufgestellt, soweit ich mich noch. Oder kam er da aus dem Slot? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es dann am Ende in der Ecke der Endzone, hat er das Ding mit einer Hand gefangen. Also an der Qualität und am Talent habe ich absolut gar keine Zweifel. Interessant wird sein, wie unter dem neuen Offensive Coordinator Ryan Grubb das Ganze schematisch angegangen wird. Ich glaube, und das könnte dann dieser X-Faktor sein, du solltest fast ausschließlich mit 11 Personnel spielen, so wie die Rams, also mit 3 Receivern. Und was bei den Rams fehlt, hast du in Seattle, also einen potenziell grandiosen dritten Receiver. Und ihn halt dann freischieben mit Shallow Routes. Also sagen wir mal, die 2 Outside Receiver gehen tief. Er kommt durch die Mitte, spielt dann gegen einen Linebacker oder einen Safety, dem rennt er davon. Der Tight End crossed mit ihm in der Mitte. Die treffen sich, klatschen ab. Die Verteidiger knallen zusammen. So wäre der Idealfall. Aber ich glaube, dass er rein von der Athletik und vom Speed da nicht gehalten werden kann. Und wenn du das ein bisschen kreativer machst als letzte Saison, könnte das gut funktionieren. Tyler Lockett, der wird nicht besser, sagen wir so, Jan, aber ich glaube, dass er zumindest noch in diesen 3 Receiver-Sets wertvoll sein kann. Man weiß nicht, wie lange Metcalf noch in Seattle bleibt. Ich finde, da ist immer so ein bisschen die Gefahr eines Trades im Raum. Und was die Offense betrifft, hast du natürlich auch, Jan, die große Frage, selbst wenn der X-Faktor zündet, wie funktioniert die O-Line? Und vor allem, wie funktionieren die Guards? Sind das so deine Gedanken bei der Offense oder hast du da andere Sorgen?
Also wenn ich Seattle als X-Faktor hätte aussuchen dürfen, hätte ich auf jeden Fall die O-Line genommen. Aber ich glaube, das ist das Offensichtlichste und damit Langweiligste, dass da sehr viel dran hängen wird, wie Geno Smith performt, wie die Wide Receiver performen, was ist mit dem Run-Game. Das wird einfach ein Riesenfaktor unter einem neuen Head Coach. Deshalb finde ich es eigentlich ganz charmant, dass du nicht die offensichtlichste Version genommen hast, sondern Jackson Smith und Jigba. Am Anfang, muss man sagen, war er ein bisschen underwhelming. Er hat die ersten 5 Spiele gar keinen Touchdown gemacht. Er war nie über 50 Yards. Da wurden dann auch, wie es halt so ist, schnell die ersten Stimmen laut, weil dann auch andere Rookie-Wide-Receiver besser performt haben. Er hat sich dann gesteigert. Er ist am Ende bei über 600 Yards rausgekommen und 4 Touchdowns. Dieser emotionale Game-Winning-Drive gegen die Eagles daheim in Pete Carrolls letzter Sieg daheim, das war nochmal was ganz Besonderes. Das ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Drew Lock.
Von daher.
Das Drew Lock Game war das.
Das Drew Lock Game. Bin ich da auch guter Dinge, dass er nochmal einen Schritt nach vorne machen wird mit einem neuen Offensive Coordinator. Ich bin da komplett dabei. Tyler Lockett reitet Richtung Sonnenuntergang, Richtung Karriereende. Er verliert ein bisschen an Speed. Metcalf wird nächstes Jahr sehr teuer, wenn er überhaupt noch nächstes Jahr da ist. Von daher musst du auch auf diesen jungen Wide Receiver setzen, dass er die Zukunft der Seahawks einläuten kann. Von daher hoffe ich, dass er sehr viel Verantwortung übernehmen darf und auch übernehmen wird.
Also, nur weil es offensichtlich ist, muss man natürlich über die O-Line sprechen. Center, Fragezeichen, Right Guard, Fragezeichen, aber auch nur dann Fragezeichen, wenn du davon ausgehst, dass Left Guard besetzt ist mit Laken Tomlinson und der hat jetzt ein paar eher schlechtere Jahre hinter sich, würde ich sagen. Also Scott Huff ist der neue O-Line-Coach, der muss halt jetzt mit Talent arbeiten und mit jungen Spielern. Oluwatimi, der hatte einen Start auf Center, Anthony Bradford hatte 10 Starts letztes Jahr auf Right Guard und Christian Haynes ist ein Rookie Guard, der das dann komplettiert. Und da muss man sich halt eine O-Line zusammenbasteln, die einigermaßen funktioniert und vor allen Dingen, wo die Tackles auch funktionieren. Du hattest auf der rechten Seite Abraham Lucas, auf der linken Seite Charles Cross. Charles Cross als früher First-Round-Pick hat jetzt auch noch nicht das gezeigt, was man sich von so einem frühen Pick erwarten muss. Und Abe Lucas hatte, glaube ich, das ganze letzte Jahr da irgendwas am Knie. Und wenn du halt gefühlt 300 Kilo wiegst, dann ist so eine kleine Knieverletzung reicht dann schon und ist auch einige Spiele ausgefallen. Also ganz klar das Wichtigste, was die Offense betrifft, ist die O-Line. Das Running Game von der Qualität mit Charbonnet und Walker und so, da mache ich mir, also das passt schon, aber ob sie das umsetzen können, hängt halt einfach Binsenweisheit von der O-Line ab. Konsti, hast du noch irgendwas für die Seahawks Offense, was du da hinzufügen würdest?
Für die Offense nicht. Und es tut mir auch sehr leid, wenn ich noch ein zweites Fragezeichen an eure geliebten Seahawks hängen muss. Aber es ist natürlich irgendwo die Run-Defense.
Naja, hallo, wir sind Pragmatiker. Also ich meine, wir sehen das schon ohne Brille auf. Ist ja klar, oder Jan?
Also ich bin froh, wenn wir mit nur 2 Fragezeichen hier rausgehen. Also naja, da gäbe es noch diverse andere Baustellen, die man hier größer aufmachen
nein,
könnte.
Nein, aber
von
Konsti,
daher, 2 ist doch völlig okay.
Konsti hat schon recht, also Run-Defense.
Run-Defense im letzten Jahr war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Das ist sogar noch ein bisschen positiv formuliert. 2352 Yards haben sie erlaubt.
Das ist nicht gut.
Das ist nicht nur nicht gut, das ist nach den Cardinals, die wir ja gerade hatten, der zweitschlechteste Wert in der ganzen Liga. Also da sind für mich auch schon noch gewaltige, ja, Fragezeichen, wie wir es gesagt haben. An sich vom Personal her, glaube ich, ist es nach wie vor nicht schlecht. Die Seahawks Defense ist es nicht mehr ganz auf dem Niveau von vor, 10 Jahren inzwischen, ist die Legion of Boom her.
Naja, gut.
Aber, also ja, klar. Aber es ist immer noch vom Personal her eigentlich ganz okay. Du hast noch wirklich Spieler, die auch namenstechnisch noch in der Liga, sag ich mal, was heißen. Jetzt, und halt dazu viele junge. Devin Witherspoon muss für mich den nächsten Schritt gehen, nachdem er, 5. Pick, glaube ich, war er.
Eher Tariq Woolen. Der muss eigentlich jetzt mal wieder einen Schritt gehen, weil der hat den Rückschritt letztes Jahr gebaut.
Der also, auch.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, die Pass-Defense war okay. Die Run-Defense war halt letztes Jahr katastrophal. Da bin ich gespannt, wie sie das lösen wollen.
Also, der Gruß an André, der Elefant im Raum ist natürlich, dass du einen neuen Headcoach hast, der Mike McDonald heißt und der eine historisch sensationelle Defense in Baltimore letztes Jahr gecoacht hat und daher völlig zu Recht natürlich dann jetzt auch befördert wurde. Die Frage ist halt, ob du, gerade was die D-Line betrifft, sag mal, du spielst Base in 3-4, also 3-4, D-Liner und dahinter 4 Linebacker, die beiden Outside-Linebacker natürlich hauptsächlich für den Pass-Rush zuständig und draftest einen Defensive End in einer 3-4-Defense mit Byron Murphy. So, kann Byron Murphy der neue Justin Madubuike sein, der McDonald in Baltimore zu einem absoluten Karrierejahr verholfen hat? Dazu gibt's noch Jermone Jones, das war ein relativ teurer Free Agent letztes Jahr, hat auch nicht das gehalten, was man sich versprochen hat. Jaron Reed ist zurückgekommen, der wird dann den Nose Tackle spielen, oder Jonathan Hankins, das sind 2 so alte Schlachtrösser. Und Leonard Williams hat dann seinen Vertrag auch verlängert. Also auf dem Papier sieht die D-Line nicht so schlecht aus. Mike McDonald, der Faktor, ist auch ein X-Faktor. Und dann garniert mit einer guten Passverteidigung, habe ich auch wieder weniger Fragezeichen. Auf Linebacker-Jahren, Tyrell Dodson, Jerome Baker, auch zwei neue Gesichter. Man wird sehen. Aber es ist vieles neu. Pete Carroll ist weg. Und daher sind Zweifel sehr angebracht, ob das gleich von Anfang an funktioniert.
Das ist ein gutes Schlusswort für die Seahawks.
Ja. Ich bin auch sehr gespannt, auf welchem Platz ihr die Seahawks gleich in der NFC West rankt. Ich beschließe diese Division und es geht um die 49ers. Sich bei denen auf einen X-Faktor festzulegen, finde ich auch nicht so einfach. Die haben so viele Playmaker, CMC, Deebo Samuel, George Kittle, Nick Bosa, Brandon Ayuk, vielleicht können wir da auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, hat jetzt jüngst nochmal seinen Trade-Wunsch öffentlich geäußert. Also der wird höchstwahrscheinlich, wenn seinem Wunsch entsprochen wird, nicht mehr für die 49ers spielen, können wir ja gleich auch nochmal thematisieren. Also ich habe mich für die Secondary entschieden. In der Defense, da haben die 49ers nämlich im Vergleich zur letzten Saison noch Steigerungspotenzial und sind im Vergleich zu ihren anderen Positionsgruppen am ehesten noch verwundbar. Ist alles Klagen auf hohem Niveau bei den 49ers. Shen Sharp rankt die Secondary der 49ers nur, in Anführungszeichen, auf Platz 10 in der NFL. Daher ist mein X-Faktor Chevarius Ward, der Cornerback, der ist 2022 von den Chiefs gekommen, hat nicht enttäuscht. Letzte Saison, also 2023, hatte er sogar statistisch sein bislang bestes Jahr in der NFL mit unter anderem 5 Interception und 23 abgewehrten Bällen. Pro Bowl-Nominierung erstmals für ihn ist dabei rausgesprungen. Mit 22 Interception waren die 49ers letzte Saison sogar gemeinsam mit den Bears erste in dieser Statistik. Ward hat geliefert, aber um ihn herum in der Secondary ist noch Luft nach oben. Safety, denn ich weiß, dass du ihn feierst, Daddy. Talanoa Hufanga ja. Hat ein paar Spiele wegen einer Knieverletzung gefehlt. Dessen Vertreter Jair Brown, Drittrunden-Rookie 2023, war solide, aber natürlich noch nicht überragend. Und seit diesem Jahr neu dabei als zweiter Cornerback neben Ward ist Isaiah Yadum, spricht man ihn, glaube ich, aus, so ein Journeyman. Die 49ers sind bereits das 6. NFL-Team in seiner 7. Saison. Starter war er noch nie, also da gibt es Fragezeichen. Bedeutet, Ward muss mehr denn je auch diese Saison der Leader im Defensive Backfield der 49ers sein. Der X-Faktor, an dem sich seine Mitspieler orientieren und ein Vorbild nehmen können. Sonst wird's womöglich wieder nichts mit der großen Sehnsucht in San Francisco. Endlich mal ein Super Bowl gewinnen. Liebe Grüße an dieser Stelle an André. Seht ihr das ähnlich, Jan, dass wenn die 49ers eine Schwachstelle haben, dann in der Secondary, dann im Defensive Backfield? Oder machst du da noch eine andere Baustelle auf?
Nein, ich mache keine zweite Baustelle auf. Run-Defense war super letztes Jahr, zugelassene Punkte war super letztes Jahr. Und wenn man eben dieses berüchtigte Haar in der Suppe suchen will, dann waren es die Passing Yards, da waren sie nur auf Platz 14 der Liga. Sie haben im Super Bowl dann auch 325 Passing Yards zugelassen. Muss man natürlich erwähnen, dass das plus Verlängerung war. Aber es ist eben dieser letzte Schritt, der fehlt. Wir haben direkt nach dem Super Bowl drüber gesprochen, was macht das jetzt mit den 49ers? Wieder knapp gescheitert. Du hast eigentlich das beste Roster der Liga auf allen Positionen. Wie kannst du diesen letzten Schritt noch gehen? Und dann musst du dir eben diese Schwachstellen anschauen. Und wenn man sagt, okay, Pass-Defense war nur Platz 14, was die Yards angeht, dann musst du dir überlegen, wie du das steigern kannst. Und da bin ich komplett bei dir, dass sich die Secondary drumherum um Chevarius Ward orientieren muss, dass er wieder abliefern muss, dass da andere ihr Level steigern müssen. Und dann kannst du nicht eben nur auf Edge Rush etc. gehen, sondern musst auch sagen, ey, Secondary, wir brauchen den nächsten Schritt, um dann wirklich auch mal die Chiefs und so weiter schlagen zu können.
Also Kutsche hat ja schon Hufanga angesprochen. Der war, glaube ich, schon wirklich entscheidend dann am Ende der letzten Saison. Ich glaube, Woche 11 ist er rausgegangen. Der wird wieder da sein, Chevarius Ward. Ja, ich meine, klar, natürlich. Der sollte eine Bank sein, aber sein Kollege, oh Gott, Diomodor Lenoir, der ist nämlich, der sehr vermutlich ein anderer Starter in dieser Secondary und auch der wird nächstes Jahr Free Agent sein. Also, was mich so als Überschrift bei den 49ers ist für mich ganz klar, jetzt oder nie. Thema Brandon Ayuk werden wir gleich noch haben. Thema Vertrag, Deebo Samuel steht an. Thema Vertrag, Quarterback steht an. Brock Purdy, egal in welcher Range der sich dann befindet, wenn er nochmal so eine Saison spielt, dann wird er da ganz oben dran kratzen, was die Quarterbacks betrifft. Und dann verlierst du logischerweise Talent, weil du das Talent nicht halten kannst durch die Bank. Du musst dich dann für Spieler entscheiden. Du kannst sie nicht alle behalten. Dann musst du wieder gut draften. Das ist wieder ein Fragezeichen. Aber dieser Kader, den sie jetzt haben, und der sich nicht so großartig von dem Kader letztes Jahr entscheidet, ob mit oder ohne Ayuk, der sollte dafür reichen, dass du nochmal einen Angriff nimmst und finally diesen Super Bowl gewinnst. Und die Chance dafür ist nicht schlecht. Was vielleicht noch bei Ward dazukommt, Brandon Staley ist ja jetzt nicht mehr Head Coach bei den Chargers, ist aber jetzt Assistant Head Coach bei den 49ers. Und der war der Defensive Coordinator bei den LA Rams 2020. Und das war eigentlich das beste Jahr von Jalen Ramsey, weil er da klassisch Shutdown-Cornerback über den ganzen Platz seinen Nummer-1-Receiver verfolgt. Und wenn das System ähnlich funktioniert wie bei Ramsey, dann wird Ward nochmal einen Sprung machen. Und dann kann er aber nächstes Jahr halt so richtig eincashen. Und das vermutlich dann nicht bei den 49ers. Da werden sich schon so Tennessee Titans oder solche Teams finden, die dann zu viel Geld haben. Also ich glaube, das steht über allem. Natürlich, die O-Line, Konsti, ist ein riesen Fragezeichen. Das ist eigentlich für mich die Schwachstelle im Kader, weil ich glaube, Brock Purdy im Super Bowl ist bei der Hälfte der Snaps, wurde er gejagt von den Chiefs. Natürlich, Steve Spagnuolo, Masterclass, ist klar, aber trotzdem, Dominic Pooney, Drittrunden-Pick, der da vielleicht helfen kann, aber die O-Line hat für mich jetzt nicht wirklich überzeugt und umso höher muss man natürlich die Saison von McCaffrey dann wieder anrechnen, ist klar.
Da bin ich dabei. Das war für mich so ein bisschen überraschend, dass wir erst jetzt über die Online auch reden. Einfach weil da schon, ja, da fehlt's ein bisschen, finde ich. Vor allem auch im Vergleich zu anderen Top-Teams, vor allem auf der Interior-Seite. Ich meine, du hast Trent Williams immer noch. Also du hast auf links, auf der Blindside, hast du schon noch quasi den einen guten Blocker. Aber danach, ja, John Feliciano ist jetzt, glaube ich, seit was, 10 Jahren in der NFL dabei. Also es gibt schon ein paar sehr erfahrene. Aber es ist halt nicht mehr die Top-Qualität. Und auf rechts fehlt jetzt McGlinchey, wenn ich mich recht erinnere.
Naja, aber doch, der war letztes Jahr schon weg. Also ich glaube, die meisten Starter bleiben zwar, aber haben halt nicht
überzeugt. Es ist jetzt keine megatolle O-Line mehr. Muss man gucken, was Brock Purdy draus machen kann, was man sagen kann. Er hat auf jeden Fall die Anspielstation, um den Ball schnell wegzubekommen. Die wird er haben, ob Brandon Ayuk jetzt im Endeffekt da ist oder nicht. Aber ja, so oft gesackt werden darf er einfach nicht mehr oder so oft unter Druck gesetzt werden darf er in entscheidenden Spielen einfach nicht mehr. Man hat im Super Bowl gesehen, was das für Auswirkungen hat. Aber die interessante Frage in der Offense ist, wie Kutsche auch schon angesprochen hat, ja, ob Brandon Ayuk jetzt bleibt oder nicht bleibt, da besteht ja dann noch die Freundschaft mit dem neuen Quarterback der Commanders, mit dem er irgendwie die ganze Zeit Instagram-Livestreams macht. Jo. Und was ich so mir denke, dass sein bevorzugtes Ziel wäre, warum man auch immer zu den Commanders will. Aber mal gucken, also ich glaube tatsächlich nicht, dass er geht, weil die 49ers scheinen nicht gewillt, ihn ziehen zu lassen.
Nee. Also ich habe der beste Trade-Vorschlag, den ich auf Twitter/X gelesen habe, war sensationell. Die 49ers haben in der ersten Runde Ricky Pearsall gedraftet, ne? Und weil wir hier immer vom 11-Personal reden, also die 49ers waren das Team, glaube ich, mit den wenigsten Snaps mit drei Receivern gleichzeitig auf dem Platz. Also wenn man Pearsall in der ersten Runde draftet an Nummer 31 und dann aber quasi so redshirtet, weil man davon ausgeht, Ayuk ist dann vielleicht nächstes Jahr weg und Deebo Samuel vielleicht auch oder einer von beiden zumindest, dann kann man sich das schon leisten. Ist halt so ein Luxuspick, ist aber okay, finde ich. Wenn aber Ayuk jetzt tatsächlich gehen sollte und man dementsprechend viel Kompensation bekommt, einer hatte vorgeschlagen, Luke McCaffrey, der ja von den Commanders gedraftet wurde in der dritten Runde, geht als Kompensation nach San Francisco, wird dort vereint mit seinem Bruder. Im Gegenzug wechselt Ayuk zu den Commanders. Jaden Daniels, der Quarterback, ist froh, weil der hat dann Terry McLaurin, Jahan Dotson und Brandon Ayuk. Und das Leben ist viel leichter als vorher. Also das fand ich sehr charmant, wird natürlich nicht passieren, aber die McCaffrey-Reunion, die würde ich schon gern sehen. Naja, gut.
Jan, was glaubst du? Also Konsti sagt, er kann sich das nicht vorstellen. Ditti hat sein Wunsch-Szenario gerade genannt. Was meinst du, Ayuk?
Ich glaube, er bleibt bei den 49ers oder es gibt noch eine richtige Schlammschlacht und dann wird es so zerworfen, zerrissen, dass sie ihn einfach nur loswerden wollen. Aber ich sehe ihn Stand jetzt, wie man so schön sagt, nächstes Jahr im 49ers-Trikot.
Hashtag Stand jetzt.
Apropos Stand. Wie wird denn deiner Meinung nach der Endstand in der NFC West nach der Regular Season sein? Jan?
Die 49ers sind wieder auf 1, die Rams sind wieder auf 2. Die Seahawks bleiben auf 3 und die Cardinals bleiben auf 4.
Konzi?
Da schließe ich mich genauso an. Da bin ich genauso dabei.
Und ich schließe mich genauso an. Ich habe nichts hinzuzufügen, außer fürs Protokoll. Die D-Line der 49ers wurde ja ein bisschen umgeschaffelt. Das sollte man vielleicht nicht unter den Tisch kehren. Also Chase Young ist weg, Arik Armstead ist weg, Clelin Ferrell ist weg, Leonard Floyd, der bei den Bills letztes Jahr noch eine geile Saison hatte mit 30 plus, Malik Collins und Gross Matos sind jetzt im Team. Macht's aber alles, da ändert sich, glaube ich, nicht viel qualitativ. Deswegen sehe ich auch wieder die 49ers als Division-Gewinner. Jetzt oder nie. Quest for Six und so weiter. Liebe 49ers-Fans.
Also, wir haben die Hälfte der NFC bislang besprochen. Die 49ers wieder eurer Meinung nach Top-Favorit auf den Sieg im NFC Championship Game?
Ja, Stand jetzt würde ich das unterschreiben, ja.
Wenn man nur auf den Roster guckt und das Potenzial, was im Team steckt, auf beiden Seiten, dann würde ich sagen, ja. Hast du denn eine andere Reihenfolge, Kutsche, oder?
Ja, also es macht schon Sinn, was ihr drei sagt, aber ich kann ja versuchen, das ein bisschen zu crashen und mich ein bisschen bei euch einzuschleimen. Also die 49ers an 1, das ist für mich gesetzt. An 2 nehme ich dann die Seahawks, weil ich glaube, die können positiv überraschen. An 3 die Rams und an 4 die Cardinals. Wobei, also für mich sind die Cardinals eigentlich keine klassischen Vierten. Ja, im Vergleich zu den anderen drei Mannschaften gibt es da noch genug Baustellen, aber ich bin sehr gespannt auf Marvin Harrison Jr. Ich bin sehr gespannt, was aus Kyler Murray wird. Es ist ja jetzt auch so eine Do-or-Die-Saison quasi für ihn. Ich glaube, die werden vielleicht 1-2 Siege mehr einfahren, als wir jetzt alle denken, aber ich sehe sie jetzt auch eigentlich nicht besser als die anderen drei Teams, deswegen würde ich sie auch an die 4 setzen. Jan?
Ich kann vielleicht noch ein bisschen crashen. Wir sind ja hier ein transparenter Podcast und hatten einen kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfall. Gute Besserung an dieser Stelle. Und diese Person hatte es gewagt, die Seahawks auf 4 zu setzen. Und vermutlich hat dann das Karma gekickt und deshalb jetzt der krankheitsbedingte
Ausfall. Dass er sich nicht schämt, der Leverkusener. Ich sage aber nicht, was ist.
Dann oute ich ihn halt. Gute Besserung, Michi.
Gute Besserung.
Gute Besserung.
So, das waren unsere Division Previews Teil 2. Es ist Halbzeit, Detti hat's vorhin schon gesagt. Weiter geht's in 2 Wochen. Das ist dann der 1. August mit der neuen Folge und da geht's in den Süden. Ich frage mich so ein bisschen, Detti, warum eigentlich in den Süden und nicht in den Osten?
Das werde ich dann in der nächsten Folge beantworten können. Gut. Vielleicht.
Ja, das ist ja jetzt auch noch so entgegen dem Uhrzeigersinn.
Ja, völlig, ist ja ganz wild, völliger Quatsch. Machen. Aber es hängt vielleicht mit der Besetzung zusammen, Kutsche.
Ah.
Wir haben ja alle Termine und so, weißt du?
Ja. Ich bin gespannt. Ich bin in 2 Wochen nicht dabei, aber lasst ich werde mir nachhören. Und zwar genauestens, wie ihr die NFC South
Ab in den
besprecht.
Süden. Das muss ich dann machen, wenn du nicht dabei bist.
Ja, das stimmt. Okay. Der Sonne hinterher, heyo, was geht?
Nicht oder zu lang, weil sonst müssen wir zahlen. Wenn du zu lange singst, glaube ich. Gut, weißt du? Und so.
Dann danke euch drei. Wie immer eine perfekte Expertise. Danke euch fürs Zuhören. Und dann, in 2 Wochen haben wir dann das nächste Date, 1. August. Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.
Macht's gut.
Servus.
Ciao.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.